HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Der Rechtsstaat lebt von diesem Respekt vor dem Gesetz.
I believe that Judge Kavanaugh is a good man.
Ich glaube, dass Richter Kavanaugh ein guter Mensch ist. Aber meinem Gewissen folgend, an das ich mich halten muss, kann ich nicht sagen, dass er der richtige Kandidat zu dieser Zeit ist.
The right person for the court at this time.
Weil wir hier eine politische Vorfestlegung bei Sami A hatten. Wir haben die Äußerung der Kanzlerin, wir haben die Äußerung des Innenministers nach dem Motto, der Mann muss weg. Und auf der Basis ist dann eben dann auch entschieden worden.
To jest przede wszystkim sukces społeczeństwa obywatelskiego.
Das ist vor allem ein Erfolg der Zivilgesellschaft, die ungeachtet ihrer Zeit und ihrer Gesundheit auf den Straßen polnischer Städte gegen eure Pseudoreform protestiert haben. Ich möchte Ihnen, liebe Bürger, herzlich danken, denn das ist euer Erfolg.
Dann arbeiten Teile jedenfalls bereits jetzt an der Delegitimation des Rechtsstaates.
It's incredibly important, our democracy.
Es geht um unsere Demokratie. Es geht um meine Rechte als Teil der LGBT-Community. Ich musste heute hier sein, um klarzumachen, wir brauchen ein faires Gericht.
We need a fair and equal court.
Stört es, wenn ein Richter am Bundesverfassungsgericht CDU-Mitglied ist? Wohl kaum, denn das waren und sind auch andere vor Stefan Habart, der gerade zum künftigen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichtes gewählt wurde. Als Politiker hat er gegen die Ehe für alle gestimmt. Seine Kanzlei hat den VW-Konzern in der Dieselaffäre vertreten. Von sogenannter Werbung für Abtreibung hält er nichts. Kann er trotzdem ein unabhängiger Richter sein? Wie viel Politik fließt damit ein? Bundesverfassungsrichter werden immer von Bundesrat oder Bundestag ernannt. Andernorts sind die Verbindungen zwischen Politik und Justiz noch enger. In Polen besetzt die Regierung Richterposten mit regierungsnahen Juristen. US-Präsident Trump setzte für den obersten Gerichtshof den Richter seiner Wahl, Brett Kavanaugh, durch. Verflechtungen, Einflussnahme, Abhängigkeiten. HR2 Kultur der Tag. Politik und Justiz, wer kontrolliert wen? So haben wir die Sendung heute genannt. Hierzulande sorgte der Fall des abgeschobenen islamistischen Gefährders Sami A. für Verwirrung. Trotz des vom Verwaltungsgericht verhängten Abschiebeverbots ließ der zuständige Integrationsminister ihn ja nach Tunesien abschieben. Jetzt hat das Gericht das Abschiebeverbot zwar wieder aufgehoben, aber es bleibt die Frage, was zählt ein Urteil? Was darf Politik? Das ist Thema bei einem Symposium morgen in Mainz und bei uns heute Abend. Fangen wir also ganz oben an. Am Bundesverfassungsgericht und seinen Verflechtungen mit der Politik. Gerade wurde ein neuer Verfassungsrichter berufen, der Jurist Stefan Habart. Sie haben es mitbekommen. Er war bisher eben auch CDU-Politiker. Christoph Geismeier stellt ihn uns vor.
Jeder kennt ihn. Im politischen Berlin ist Stefan Habart eine große Nummer. Stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, bestens vernetzt, ein Mann mit Einfluss. Der große, lautstarke Auftritt ist aber nicht seine Sache. Deshalb ist er in Deutschland vielen Menschen unbekannt. Zu Hause ist Stefan Habart in Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis. Hier ist der 46-jährige Familienvater, seit 9 Jahren CDU-Bundestagsabgeordneter.
Mir ist der Kontakt zu den Menschen im Wahlkreis sehr wichtig, weil ein Abgeordneter nach meiner Überzeugung nur dann eine gute Arbeit verrichten kann, wenn er in Berlin nicht in einem Raumschiff lebt, sondern genau weiß, wo die Menschen im Wahlkreis der Schuh drückt.
Stefan Habart wirkt aber ganz und gar nicht leutselig, sondern freundlich, konzentriert und in der Sache hart, manchmal auch harsch. Solche Männer machen Karriere und das ist dem 46-jährigen Juristen echt gelungen. Er ist nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Honorarprofessor an der Uni Heidelberg und Partner einer der wichtigsten deutschen Anwaltskanzleien für Wirtschaftsrecht. Dank dieser Tätigkeit steht Stefan Habart an der Spitze unter den Bundestagsabgeordneten, was die Nebeneinkünfte angeht. Er gilt als vermögend. In seiner politischen Arbeit, so sagt Stefan Habart, seien es aber oft die kleinen Themen der Menschen in seinem Wahlkreis, die ihm am Herzen liegen.
Wenn jemand, der vielleicht schwer krank ist, sie bittet, nochmal eine Krankenversicherungsangelegenheit zu prüfen, oder wenn jemand durch einen Steuerbescheid mit der Insolvenz bedroht ist, weil er einfach in sehr armen Verhältnissen lebt und sie dann eine Erleichterung beim Finanzamt noch einmal erreichen können, das sind eigentlich Dinge, die vielleicht sogar noch mehr erfüllen als manch großer Förderbescheid aus Berlin.
Seine Kritiker sehen Stefan Harbart allerdings ganz anders. Für sie ist der 46-jährige Jurist, dessen Kanzlei VW in der Dieselaffäre vertreten hat, ein Mann, der den Großkonzernen nahesteht, den kleinen Leuten, den Verbrauchern weniger. Wieder andere sehen Harbarts konservative Haltung kritisch. Im vergangenen Jahr stimmte der dreifache Familienvater gegen die Ehe für alle. Und auch in der Diskussion, ob Ärzte für Abtreibungen Werbung machen dürfen, wurde die politische Ausrichtung des neuen Verfassungsrichters deutlich.
Wir wollen im Abtreibungsbereich keine Werbung, sondern wir wollen Mut und Hilfe bei der Entscheidung gegen Schwangerschaftsabbrüche geben.
Doch bei aller Diskussion um die Person Stefan Harbart, seine fachliche Qualifikation für das Amt eines Verfassungsrichters stellt keiner ernsthaft in Frage.
Der Bundestag und auch die Länderkammern sind voller Juristen. Und da verwundert es nicht, dass Menschen, die in der Politik aktiv waren, auch teilweise wieder zurück aufs juristische Feld gehen und eben zum Beispiel auch ans Bundesverfassungsgericht. Roman Herzog zum Beispiel war erst Politiker, dann Bundesverfassungsrichter und schließlich Bundespräsident. Peter Müller war Ministerpräsident des Saarlandes, bevor er zum Verfassungsrichter ernannt wurde. Und auch Christine Hohmann-Dennhardt war zunächst hessische Justizministerin, bevor sie nach Karlsruhe ging. Wie wirkt sich das aus? Darüber spreche ich mit Professor Matthias Jestedt, Direktor des Instituts für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie an der Uni Freiburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, meine Damen.
Es ist ja offenbar kein Problem für die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts, wenn Menschen aus der Politik kommend von der Politik gewählt Verfassungsrichter werden. Wie kommt das?
Nun, Sie müssen sich vorstellen, am Bundesverfassungsgericht, da haben wir keine One-Man-Show, sondern wir haben immer Kollegialentscheidungen des Senats mit 8 Richterinnen und Richtern. Sie sollen dort ihre Erfahrungen aus der Politik einbringen, aber in juristischen Argumenten. Wenn Sie sich in Karlsruhe wie ein Politiker verhalten, würden Sie sich sehr schnell isolieren im Senat und keine Mehrheiten für sich gewinnen können.
Erfahrungen in der Politik können ja auch durchaus für die Perspektive des Gerichts nützlich sein, stelle ich mir vor. Sind sie sozusagen auch erwünscht?
Sie sind, denke ich, erwünscht. Denn das ist übrigens von Anfang an so gewesen, von 1951 an so gewesen, weil Sie müssen sich vorstellen, das Bundesverfassungsgericht kontrolliert die Politik. Und da ist es interessant, Insiderkenntnisse auch in den eigenen Diskurs, in die Frage, wie wirkt Verfassungsrecht in der Politik, wie wirkt Verfassungsrecht unter den Bedingungen einer Konkurrenzdemokratie, die unter den Medien, sozusagen unter den Augen der Medien stattfindet, einbringen können.
Stefan Harbart ist nun mal wieder ein Rechtsanwalt, der ans Bundesverfassungsgericht geht. Einen Rechtsanwalt hat es dort seit 25 Jahren nicht gegeben. Das verwundert einen, wenn man das hört. Wieso sind dort so wenig Anwälte?
Also zunächst einmal haben wir eine sehr große Anzahl von Professoren. Derzeit haben wir noch 9 von 16. Das ist eine gewisse Professorenlastigkeit. Was die Anwälte selber angeht, dürfte es wahrscheinlich auch nicht sehr interessant sein, zumindest finanziell interessant sein, nach Karlsruhe zu gehen, denn das ist mit doch ganz erheblichen Abschlägen bei der finanziellen Ausstattung nur zu machen.
Gucken wir mal auf die Berufungskultur. Wir haben schon erläutert, die eine Hälfte der Richter wird ja vom Bundestag, die andere vom Bundesrat gewählt. Also auf jeden Fall von der Politik. Der Bundestag setzt dann zunächst so einen Wahlausschuss von 12 Abgeordneten ein, der einen Kandidaten vorschlägt. Das Plenum des Bundestags wählt dann den Richter oder die Richterin. Der Bundesrat, also die Vertretung der Bundesländer, wählt die Richter direkt. Und sie werden dann vom Bundespräsidenten ernannt. Die Amtszeit endet nach 12 Jahren oder wenn sie 68 Jahre alt geworden sind. Ist das ein Prozedere, was genügend Abstand von der Politik gewährleistet?
Wenn man zunächst einmal darauf schaut, dass es nur politische Organe sind, die im Kompromisswege nebenbei, denn man braucht ja jeweils 2/3 Mehrheiten, die Richterperson auswählen, kann man theoretisch dagegen Bedenken haben. Wenn wir uns anschauen, wie das in den letzten mehr als 60 Jahren funktioniert hat, denke ich, können wir aufs Ganze gesehen sehr, sehr glücklich sein. Denn auch noch einmal hat das vorhin schon gesagt, nachher kommen diese Richterinnen und Richter in ein Senat, in ein Kollegium mit 7 weiteren, mit denen sie weitere 12 Jahre verbringen müssen. Dort schleifen sich sehr schnell die Ursprungsdualitäten, wenn solche politischer Natur gewesen sein mögen, ab und wird sich sehr schnell sozusagen ein Chorgeist, ein Karlsruher Chorgeist geltend bringen.
Karlsruher Chorgeist, das bringt mich auf die Frage, wie dieses Gericht denn überhaupt tickt, wenn Sie auch sagen, die Kollegen kontrollieren sich quasi gegenseitig, bringen sich da auf Linie. Welche Linie ist das?
Zunächst einmal, vielleicht ist es interessant, in Karlsruhe sind vor Absprachen Koalition oder ähnliches, Deals gar, ich gebe dir diesen Fall, dann stimmst du für meinen Fall in einer anderen Situation, völlig verpönt. Mhm. Die Diskurse laufen in den jeweiligen Beratungen der Senate. Das heißt, sie müssen dort ihre Frau, ihren Mann stehen. Dort können sie nicht auf irgendwelche politischen Truppen oder auf Mitarbeiter rekurrieren, sondern sie sind dort alleine und müssen dort ihre Argumente vertreten. Und zwar, das müssen juristische Argumente sein. Natürlich haben verfassungsgerichtliche Entscheidungen immer politische Wirkungen. Denken Sie daran, das ist eine Institution, die ein Gesetz notfalls aufheben kann. Das ist ein Politikum in der Wirkung. Die Begründung darf aber keine politische sein und ich glaube, da ist das Bundesverfassungsgericht eine mustergültige Institution.
Also keine Deals, sondern ganz viel Debatte.
Ganz schrecklich viel Debatte, ganz viel Juristisches. Letztlich zählt dort nur das juristische Argument. Das hat immer politische Implikationen, aber die dürfen niemals offen ausgesprochen werden und auf die darf man auch nicht zielen. Die würden in Karlsruhe bei den anderen Richterkolleginnen und Kollegen nicht durchkommen.
Das Gericht genießt hohes Ansehen. Viele Fälle landen bei uns beim Bundesverfassungsgericht. Macht das Gericht da nicht mehr Politik als sein müsste? Lädt die Politik da zu viel ab in Karlsruhe möglicherweise?
Das sind zwei Fragen. Die erste Frage missachtet sozusagen, dass das Gericht nicht selber zugreifen kann. Das Gericht kann nur tätig werden, wenn es angerufen wird. Wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht kann nicht initiativ tätig werden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, lastet oder leitet man aus Berlin zu viele Sachen nach Karlsruhe weiter? Das kann man so sehen. Das hängt natürlich auch von der engmaschigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ab. Und das hängt mit unserer Rechtskultur zusammen. Wir sehen unsere Politik, unsere politische Kultur stark als rechtlich eingebettet an. Das ist in anderen Ländern sehr viel anders, die eine längere demokratische Tradition haben, bei denen das Rechtsstaatliche nicht so im Vordergrund steht. Die deutsche Kultur ist eine zunächst rechtsstaatliche und dann historisch betrachtet demokratische.
Auf die USA werden wir später auch noch mal genauer eingehen. Die Verfassung spielt bei uns ja eine sehr, sehr große Rolle. Im Zweifel gilt auch das Wort der Richter dann mehr als der Wille des Parlaments.
Nun, es gilt der Wille der Verfassung mehr als der Wille des Parlaments. Das ist der Punkt. Das heißt, die Richter bringen hier sozusagen die Verfassung zum Sprechen. Und damit machen sie den Vorrang der Verfassung. Dem stärken sie und nicht gehen sozusagen aus Eigenrecht als Richter gegen das Parlament vor. Das ist ja eine Diskussion, die momentan wir in Polen oder in Ungarn oder auch in der Türkei haben.
Ja, auch nach Polen blicken wir noch im Laufe dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank, Professor Matthias Hierstedt. Auf hoher See und vor Gericht sind wir in Gottes Hand. Von diesem Spruch hat sich wohl Robert Gernhardt zu folgender Anekdote inspirieren lassen.
Während eines juristischen Staatsexamens stand der Prüfling, der die Fragen bis dahin nur zögernd und etwas zerstreut beantwortet hatte, plötzlich auf und sagte ohne ersichtlichen Anlass: »Meine Herren, merken Sie nicht, wie eitel all das ist, was wir hier treiben? Keiner von uns kennt die Stunde seines Todes, aber jeden von uns wird er einmal ereilen. Das allein ist sicher in diesem Leben, das doch nur ein Schatten ist, ein kurzer Wandel.« »Herr Lechte«, unterbrach ihn der prüfende Professor, »Sie haben sich hier zu einem Staatsexamen eingefunden. Das ist nicht der Ort für solche Reden.« »Ich bitte Sie, nicht der Ort?« fragte der Prüfling mit weit aufgerissenen Augen. »Überall ist der Ort, die Botschaft unseres Herrn zu verkünden. Er hat uns aufgetragen, sein Wort zu verkünden, wo immer es sei. Geht hin«, sprach er, »Sie haben ja vollkommen recht«, schaltete sich ein zweiter Professor ein. »Wir teilen Ihre Ansicht. Nur so«, sagte der Prüfling, »Sie teilen sie? Dann lasset uns aufstehen und den Herrn mit fröhlichen Liedern preisen, der so viel Gutes an uns getan hat.« Und er begann mit lauter Stimme »Geh aus, mein Herz« zu singen. Die Professoren schwiegen betreten. Der Prüfling unterbrach seinen Gesang. »Singt mit«, rief er, »der Fröhliche ist dem Herrn wohlgefällig.« »Wenn Sie sich nicht augenblicklich wieder hinsetzen, dann sind Sie durchgefallen«, schrie der prüfende Professor. Der Prüfling sah ihn erstaunt an. »Sie wollen jemanden durchfallen lassen, weil er sein Wort verkündet?« »Aber nein«, brüllte der Professor. »Sondern«, fragte der Prüfling, »die Prüfungsordnung schreibt vor«, sagte der Professor, »Menschenwerk«, unterbrach ihn der Prüfling. Die Professoren steckten die Köpfe zusammen. Sie haben bestanden, sagte der Prüfungsvorsitzende schließlich. Und jetzt gehen Sie bitte. Wie wunderbar sind die Wege des Herrn, rief der Prüfling. Lasset uns unsere Stimmen erheben. Doch die Professorin hatten im Nu den Raum verlassen. Der Prüfling zog lächelnd seinen Mantel an. Wer nur den lieben Gott lässt walten, sang er laut und trat auf den sonnigen Flur, in dem sein Gesang noch einmal so schön widerhallte.
Deutschland, so hat Robert Gernhardt diese Geschichte genannt. Sie finden sie in dem Sammelband Recht so, ein Lesebuch zur Justiz, herausgegeben von Peter Köhler und Thomas Schäfer. HR2 Kultur, Politik und Justiz, wer kontrolliert wen? Vom Bundesverfassungsgericht und seiner besonderen Bedeutung haben wir gerade gehört. Jetzt bewegen wir uns einige Stufen unterhalb. Die Geschichte um den islamistischen Gefährder Sami A. und seine Abschiebung nach Tunesien spielt in Teilen am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, aber auch beim Innenminister und den Behörden in Nordrhein-Westfalen. Ein politischer Fall, in dem die Politik den Gerichten ordentlich ins Handwerk gefuscht hat. Jetzt ist man sich allerdings wieder einig.
Das Gericht halte die Gefahr der Folter Sami A.s und der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung des Tunesiers durch seinen Heimatstaat nach der nunmehr vorgelegten Zusicherung der tunesischen Botschaft in Berlin für, Zitat, nicht mehr beachtlich wahrscheinlich. Damit, so die Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, in ihrer nicht anfechtbaren Entscheidung zum Eilverfahren, gäbe es bis auf Weiteres kein Abschiebungsverbot mehr. Wann im sogenannten Hauptsacheverfahren entschieden wird, steht noch nicht fest. Grundlage des Antrags nun durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war eine seit kurzem vorliegende Erklärung der tunesischen Behörden, dass dem 42-Jährigen in seinem Heimatland keine Folter drohe. Die Interessen Tunesiens an unbelasteten Beziehungen zu Deutschland, das große mediale Interesse an dem Fall sowie die politische Brisanz, so die Richter, würden für die tatsächliche Einhaltung dieser Zusicherung sprechen. Damit dürfte der Fall, der bundesweit für Aufregung gesorgt hatte, erst einmal abgeschlossen sein. Mitte Juli diesen Jahres war Sami A. in einer Nacht- und Nebelaktion in sein Heimatland abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte tags zuvor in seiner Eilentscheidung aber eine Abschiebung untersagt. Der Gerichtsbeschluss war den zuständigen Behörden allerdings erst zugestellt worden, als Sami A. bereits im Flugzeug nach Tunis saß. Die Abschiebung wurde nicht abgebrochen, was für erheblichen Streit zwischen Justiz und Politik sorgte. Vor allem NRWs Integrationsminister Joachim Stamp von der FDP, der dafür verantwortlich war, stand unter Druck. Das oberste Verwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen rügte das Verhalten der Behörden und ordnete Sami A.s sofortige Rückholung durch die Stadt Bochum an. Formal besteht zwar dieser Rückholungsbeschluss noch, doch nach der nun getroffenen Entscheidung wird dieser wohl auf Antrag fallen gelassen werden.
Moritz Küpper über den Fall Sami A. Da hat sich die Politik also einfach über einen richterlichen Beschluss hinweggesetzt. Auch wenn viele einfach froh sind um jeden islamistischen Gefährder, der aus dem Land geschafft wird. Aber den Rechtsstaat sollten wir uns gerade auch wegen dieser Gefährder bewahren. Professor Matthias Jahn lehrt Strafrecht und Rechtstheorie an der Uni Frankfurt und ist Richter am Oberlandesgericht. Schönen guten Abend, Herr Professor Jahn.
Guten Abend, Frau Renk.
Die Politik hat im Falle Sami A. einfach Fakten geschaffen, ohne den richterlichen Beschluss abzuwarten. Was ist Ihre Einschätzung? Warum hat sie das getan?
Das hat sie sicherlich auch deshalb getan, weil die Politiker auf Wählerschichten schließen, die beim Umgang mit sogenannten islamistischen Gefährdern keinerlei juristische Klimmzüge dulden, sondern die lieber Fakten geschaffen bekommen wollen. Und das ist eine Tendenz, die wir Juristen sehr kritisch sehen, weil sie in eine Entwicklungslinie passt, die wir in den letzten 3 bis 5 Jahren vermehrt beobachten und deshalb auch auf dem letzten Juristentag sogar der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, wie ich finde, zu Recht gesagt hat, dass wir hier vorsichtig sein sollten im Verhältnis zwischen Politik und Justiz und die Politik hier teilweise übergriffig geworden ist.
Den Gerichten sind in so einem Fall ja eigentlich die Hände gebunden. Die angeordnete Rückholung hatte ja auch ein bisschen was Absurdes, auch weil Tunesien Sami A. auch den Prozess machen möchte. Welche Möglichkeiten haben die Gerichte denn, sich gegen Übergriffe der Politik zu wehren?
Relativ wenige. Natürlich gibt es in der Theorie die Möglichkeit, gerichtliche Entscheidungen mit Zwangsmitteln auch gegen Politiker zu vollstrecken, aber das ist doch eher graue Theorie. Ich glaube, dass wir dem Rechtsstaat eher Gutes tun, wenn wir uns darauf besinnen, dass Kooperation das Gebot der Stunde ist und das gilt auch für den Rechtsstaat. Und ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen längerfristig dadurch tun, dass Behörden politisch vielleicht wohlmeinend, aber eben übergriffig in die Sphäre der Justiz agieren, ohne gerichtliche Entscheidungen zu beachten. Der Fall Sami A. steht ja nicht alleine. Hier in Hessen haben wir den Fall mit der Wetzlarer Stadthalle gehabt und weitere Vorkommnisse, die Zweifel daran aufkommen lassen müssen, ob die Behörden in vielleicht guten Absichten hier doch letztlich die Ziele des Rechtsstaats verfehlen.
Hat denn das Ansehen der Gerichte in Ihren Augen da nachgelassen bei den Behörden?
Das glaube ich nicht. Wir fällen ja unsere Urteile im Namen des Volkes. Und diese Mission, die darin besteht, ist eben eine, die den Richter natürlich immer auch dazu bringen sollte, seine Entscheidung nochmal durch einen Filter in eine Schleife laufen zu lassen, immer wieder kritisch zu überprüfen, ob das, was er da ausurteilt, auch tatsächlich richtig ist. Mhm. Aber die Politik tut sich sicherlich keinen Gefallen, wenn sie Richterinnen und Richter darauf hinweist, was aus ihrer Sicht richtig ist. Das kann eher zu einer Abwehrreaktion, zu einer Abwehrhaltung, zu einem Schulterschluss der Justizjuristen führen. Und deshalb glaube ich, dass diese Diskussion, die wir im Moment über den Rechtsstaat führen, richtig und auch wichtig ist, dass sie aber mit Augenmaß geführt werden muss und die Politik davon Abstand nehmen sollte, Richterinnen und Richtern Handlungsanweisungen zu geben. Dieser Schuss kann nach hinten losgehen.
Und soll ja eigentlich auch nach hinten losgehen, denn dafür haben wir ja die Gewaltenteilung, damit da Kontrolle auf beiden Seiten funktioniert.
Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich.
Nun war gerade im Fall Sami A. auch die Rede davon, dass man das Rechtsempfinden der Bevölkerung ja auch mit ins Kalkül nehmen müsse. Gesetze können und müssen interpretiert werden, das ist auch klar. Dafür sind Anwälte und Richter auch da und deshalb gibt es ja auch oft sehr lange Urteilsbegründungen. Rechtsprechung funktioniert ja auch nicht im luftleeren Raum. Das allgemeine Rechtsempfinden spielt natürlich irgendwie eine Rolle, denn die handelnden Personen sind ja auch Teil dieses allgemeinen Empfindens. Aber muss man da besondere Rücksicht drauf nehmen? Wie verändert sich die Rechtsprechung?
Das glaube ich nicht, dass ein Richter auf das Rechtsempfinden der Bevölkerung Rücksicht nehmen sollte bei seiner Entscheidung, sondern er sollte, wenn er eine vorläufige Entscheidung getroffen hat, nach dem Buchstaben des Gesetzes sich einen Moment zurücklehnen, ich nenne das die Lehnstuhlmethode, und sich überlegen, ob das gefundene Ergebnis vernünftig ist. Und zu den Vernunftmaßstäben gehört natürlich auch die Durchsetzbarkeit einer Entscheidung und gehört natürlich auch die Frage, ob der Sinn und Zweck des Gesetzes durch seine konkrete Entscheidung erreicht worden ist. Und insofern spielt ein Vorverständnis, spielt die Einbettung von juristischen Entscheidungen in die Zeitläufe natürlich immer eine Rolle bei der juristischen Entscheidungsfindung. Aber eben nur im Kopf des Richters, nur in seinem inneren Entscheidungsfindungsprozess und nicht auf Druck von außen. Darauf reagieren Richterinnen und Richter nicht selten sehr allergisch. Und das ist auch gut so.
Die Lehnstuhlmethode, das ist ja ein sehr schöner Begriff. Würden Sie sagen, die Gewaltenteilung funktioniert bei uns, obwohl bei uns die justiziellen Kontrolleure von der zu kontrollierenden Exekutive bestellt werden?
Aufs Ganze gesehen ja. Man muss aber natürlich sehen, dass sich Richterinnen und Richter, wenn sie noch nicht das Ende der Karriereleiter erreicht haben oder möglicherweise, Sie haben das ja eben mit meinem Kollegen Matthias Jestädt erörtert, auf eine Berufung in ein besonderes richterliches Amt, wie etwa an ein Verfassungsgericht schielen, sich möglicherweise in ihrer Entscheidungsfindung auch von solchen Karriereinteressen leiten lassen. Das muss man im Blick haben. Ich glaube aber, dass die Institutionen, die darüber entscheiden, hier in Hessen beispielsweise der Richterwahlausschuss, sehr gut unterscheiden können, ob da ein Karrierist und Emporkömmling ein solches Amt anstrebt oder ob das Kolleginnen und Kollegen sind, die immer die Gewähr dafür bieten, dass sie im Zweifel das Recht vor einzelne Karriereinteressen stellen und die Durchsetzung des Rechts ernst nehmen. Und deshalb, glaube ich, haben wir in den letzten Jahrzehnten hier eine ganz erfolgreiche Berufungspolitik betrieben. Und ich wünsche mir, dass das so weitergeht.
Gucken wir nochmal zurück auf den konkreten Fall Sami A. Mit dem rechtskräftigen Urteil jetzt haben sowohl die Gerichte als auch die Politik das Gesicht sozusagen wahren können. Oder müsste da nicht seitens der Politik noch ein Fehler, ein Geständnis in welcher Form auch immer erfolgen?
Das würde man sich vielleicht wünschen, aber das wird so viel, glaube ich, kann man sagen, nicht erfolgen, weil jetzt alle natürlich die Situation als ihren Sieg ausflaggen können. Die Politik kann sagen, da seht ihr es, im Ergebnis war doch richtig, dass Samia abgeschoben worden ist. Und die Juristen können sagen, da seht ihr es, es war doch falsch, dass hier ohne ein Zuwarten auf die gerichtliche Entscheidung abgeschoben worden ist. Und insofern haben wir es mit einer Pattsituation zu tun. Und dieser Fall wird sich, so können wir alle nur hoffen, dadurch auflösen, dass Sami A. möglicherweise in Tunesien ein Strafverfahren gemacht wird, das rechtsstaatlichen Prinzipien Bestand hält. Und das ist ja der eigentliche Punkt der Gelsenkirchener Richterinnen und Richter gewesen, dass er dort nicht mit Folter bedroht oder gar Folter durchgeführt wird. Denn eines ist klar, ob er nun ein Gefährder ist, hin oder her, er muss rechtsstaatlich behandelt werden. Und dazu gehört selbstverständlich, dass er nicht mit Folter oder auch nur der Drohung mit Folter belegt wird.
Professor Matthias Jahn, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Werfen wir einen weiteren Blick in das Lesebuch zur Justiz, Recht so. Darin entwirft Alfred Polgar eine Art Richterschule.
Das österreichische Justizministerium lässt auf seine Kosten die Richter, die über Autoangelegenheiten zu judizieren haben, Autofahren lernen. So erzogene Richter werden gute und gerechte Richter sein in Autosachen. Sie werden um die Verführungen der Schnelligkeit und der geschnittenen Kurve wissen, um die boshafte Arglist der Zufälle, die Blick und Hand des Wagenlenkers unsicher machen. Sie werden ermessen können, wie leicht der Mann am Steuerrad im Schock des gefährlichen Augenblicks das Falsche tut, wie bald ihm geschehen kann, dass er die Vorschriften außer Acht lässt und sündig wird vor dem Gesetz. Eine Zeit verständnisvoller Judikatur dämmert herauf für die Autofahrer in Österreich. Sie werden, haben sie gefehlt, vor Richter kommen, die sich in die äußere und noch mehr in die innere Situation des Angeklagten, wie sie war, als er die Tat beging, hineinfühlen und denken können. Sollte aber, was Autofahrern recht ist, nicht allen, über die zu Gericht gesessen wird, billig sein? Sollte nicht jeder Delinquent Anspruch haben auf einen Richter, der das Delikt, über das er urteilen muss, wohl versteht? Der genau die Erde kennt, aus der er wuchs, oder den Himmel, von dem herab es fiel? Der eine Konstellation wie jene, die den Menschen davor ihm schuldig werden ließ, selbst schon durchgestanden hat und um die Brüchigkeit der Sicherungen weiß, die in solchem Fall den Guten davor bewahren, schlecht zu werden? Um wie viel weiser etwa würde über Eigentumsvergehen der Richter urteilen, der vorher einen Elendskurs durchgemacht, die Staatsprüfung aus bitterer Mangel, das Rigorosum aus Hunger samt allen zugehörigen Nebenfächern bestanden, seine Übungen im Seminar, wo Leben im Dreck praktisch gelernt wird, hinter sich hätte und dank ihnen wüsste, wie unweigerlich steter Tropfen Not die Moral höhlt.
Politik und Justiz. Wer kontrolliert wen? HR2 Kultur der Tag. Wir haben gerade gehört, wie wichtig die Gewaltenteilung ist und dass sie selbst bei uns manchmal von der Politik attackiert oder zumindest ausgetrickst wird, wie im Fall Sami A. In Polen ist man längst über den Zustand kleinerer Scharmützel hinaus. In Polen versucht die Regierung der PiS-Partei, alle Macht an sich zu reißen. Die Justiz wird ihrer Unabhängigkeit beraubt. Eine als Justizreform bezeichnete Regelung soll die Gerichte entmachten. Teil war auch eine Ruhestandsregelung, die 40% der Richter am obersten Gerichtshof auf einen Schlag in Rente geschickt hätte. Das hat der Europäische Gerichtshof aber verhindern können. Michael Reinartz berichtet.
In der vergangenen Woche hat sich die polnische Regierung dem Druck des Europäischen Gerichtshofes gebeugt. Die Zwangspensionierung von mehr als 2 Dutzend Juristinnen und Juristen am obersten Gericht wurde rückgängig gemacht. Mittels eines Gesetzes, das innerhalb von nur 3 Tagen durch das Parlament und den Senat gejagt wurde. Małgorzata Gersdorf, Präsidentin des Obersten Gerichtes in Warschau und zwischenzeitlich von der Zwangspensionierung betroffen, hat das Vorgehen der Regierung wie immer kritisch verfolgt. Die Gesetzesänderung hat viele Mängel. Sie war nicht nötig, denn die Anordnung des EuGH war auf der Stelle umzusetzen und wir haben sie umgesetzt. Mir gefällt nicht, wie das Thema jetzt im Parlament behandelt wurde, so schnell, denn das ist verfassungswidrig. Die Gesellschaft hat sich in gewissem Sinne daran gewöhnt, aber wir nicht. Schon als es um die Entmachtung des Verfassungsgerichtes ging, hatte Gersdorf angekündigt, in Polen um jeden Zentimeter Rechtsstaatlichkeit zu kämpfen. In den frühen 80er Jahren war sie in der Solidarność-Bewegung aktiv. Heute gilt sie der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit als unbequem. Man wollte sie durch die gesetzeswidrige Herabsetzung des Pensionsalters schlicht loswerden. Und tatsächlich bedeutet der erzwungene Verzicht auf die Zwangspensionierung ja nur, dass man damit einen Teil der Reformen rückgängig macht. Aber ich will es sehr deutlich sagen, diese Gesetzesänderung bedeutet nicht den Verzicht auf die Reform des obersten Gerichtes. Es gibt noch andere, sehr wichtige Elemente. Also die Gründung der Disziplinarkammer im obersten Gericht, das bleibt bestehen. So Jacek Sasin, Politiker der Regierungspartei PiS. Die neu eingeführte Disziplinarkammer am obersten Gericht soll es möglich machen, jeden Angehörigen des polnischen Justizsystems abzustrafen oder sogar zu entlassen. Die Mehrzahl der vom bereits unter der Kontrolle der Regierung stehenden Landesrichterrates für die Disziplinarkammer ausgesuchten Juristen sind erwartungsgemäß ebenfalls regierungsnah. So wundert es nicht, dass sich auch der Vorsitzende der oppositionellen Bürgerplattform, Schetyna, ebenfalls höchst skeptisch zu den Ereignissen der letzten Woche äußert. In Wirklichkeit bleibt die Intention unverändert, zu demolieren, der Justiz die Unabhängigkeit zu nehmen, die Gewaltenteilung aufzuheben. Sie haben die Mehrheit im Parlament und können Gesetze ändern. Die Zwangspensionierung rückgängig zu machen, ist nicht ausreichend. Das bringt die Unabhängigkeit der Richter und des obersten Gerichtes nicht zurück. Es ist ein erster Schritt. Aber wir brauchen noch etliche weitere Schritte, um die Situation zum Guten zu ändern. Um die von der Regierung eingeleiteten Schritte wieder rückgängig zu machen, wären aber nach jetzigem Stand weitere Hilfen von außen und von innen nötig. Zum einen müsste die Europäische Union ihren Einfluss auf die polnische Regierung erhöhen und den Druck vergrößern. Zum anderen müssten die Polen weitaus stärker für den Erhalt ihres Rechtsstaates protestieren und auf die Straße gehen, als dies bislang der Fall ist.
Die Ruhestandsregelung ist also nur Teil der Justizreform. Andere Teile sind nicht weniger gefährlich für Polens Rechtssystem. Das wollen wir vertiefen mit Bartosz Wieliński. Er leitet die internationale Redaktion der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza. Und er spricht so gut Deutsch, weil er auch einige Jahre Auslandskorrespondent in Berlin war. Schönen guten Abend, Herr Wieliński.
Ja, guten Abend. Hallo.
Welche Teile der Justizreform sind für Sie denn schon spürbar?
Also momentan sehe ich ja keine Möglichkeit, also keine Wille, irgendwas mehr zu ändern. Also die Regierung hat einen Schritt rückwärts gemacht, aber wird da bleiben und, glaube ich, wird abwarten, bis die Lage günstig wäre, wieder nach vorne zu ziehen und volle Kontrolle über oberste Gerichtshof zu bekommen. Also die Partei, die heute in Polen regiert, also misshandelt Demokratie, missachtet politische Gegner, missachtet auch die Richter. Das Wichtigste, was in Polen gemacht wurde, und das Schlimmste ist, dass die Regierung und die Partei und die Staatsmedien, die der Regierung untergestellt sind, hatten erfolgreich das Ansehen der Richtertum in Polen beschädigt. Mhm. Also nach der langen Schmalkampagne wurden die Richter in Polen als Diebe, als Verbrecher, als eine Mafiabande dargestellt. Und das sind wirklich die immense Schaden, die wirklich bleiben würden. Also die PiS-Regierung wird vorbei, aber das Vertrauen an Justizwesen in Polen wird dauerhaft beschädigt. Und, und das ist auch Teil dieser Probleme. Also wir konnten wirklich Stunden reden über all diese Schaden, die Justizwesen, Demokratie, Gewaltenteilung in Polen gelitten hatten. Aber im Wesentlichen glaube ich nicht, dass diese Wille das Wiedergutmachung bei der Regierung momentan gibt.
Wie viel Protest gibt es eigentlich in der Bevölkerung gegen diese Maßnahmen? Denn nicht alle, die PiS-Partei gewählt haben vor einigen Jahren, sind wahrscheinlich damit einverstanden, wie sie jetzt handelt.
Also die Leute, die PiS gewählt hatten, haben glaube ich und hoffe ich, wahrscheinlich nicht der Meinung, dass Polen, dass demokratische Institutionen in Polen gleichgeschaltet werden sollten. Also es ging damals um soziale Sachen, also wie Kindergeld, wie Schutz des Staates, wie gewisse ja soziale Gerechtigkeit, aber nicht um eine Demolierung der Demokratie. Das davon war nicht die Rede. Herr Kaczynski, der Anführer der Partei, war während der Wahlkampagne 2050 völlig unsichtbar und die Fälle wussten davon nicht, ja. Und als man das erfahren hat, was uns drohte, dass ganze Justizwissen der Regierung untergestellt werden sollten. Als die PiS-Politiker sagten, dass die Richter sollen nach der Volkswille richten, nicht nach der Gerechtigkeitsprinzip, sondern nach der Volkswille richten, dann großen Teil der Gesellschaft wurde empört. Und heute in Umfragen sieht man das ganz klar, dass die Bevölkerung in seiner Mehrheit diese sogenannten Justizreformen sehr schlechter und gefährlich empfinde. Wir hatten sehr, sehr große Protesten im Sommer 2017. Dieses Jahr die Proteste waren kleiner. Mal sehen, was in den nächsten Jahren passierte. Aber man spürt, dass mindestens Eliten dieser Länder, mindestens die städtische Bevölkerung völlig dagegen ist. Und es gab auch die Beispiele von sehr kleinen Protesten in Provinzstädten, in kleinen Städtchen in Polen, wo die Gerichte gab. Manchmal gab es eine Person mit einem kleinen Licht, mit den Teelichten vor dem Gericht und eine kleine Person wagte sich in solche kleinen Städten in Polen zu protestieren. Aber also, überhaupt die Proteste fanden in großen Städten statt.
Aber vielleicht wird da dann doch noch eine größere Bewegung draus. Offensichtlich ist die Unzufriedenheit groß. Vielen Dank, Bartosz Wieliński. Der berühmte Dichter und Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger hat sich Gedanken gemacht über eine Strafrechtsreform. Nicht ganz ernst gemeint, aber in Teilen bedenkenswert. Hier ein Auszug.
Vorschlag zur Strafrechtsreform. Wegen staatsgefährdender Störung in Tateinheit mit schwerem Forstwiderstand wird bestraft, wer Gegenstände zur Verschönerung öffentlicher Wege böswillig verschleiert, wer eine Frau zur Gestattung des Beischlafs verleitet oder einen anderen Irrtum in ihr erregt, wer die Überwachung von Fernmeldeanlagen stört, wer vorsätzlich Süßstoff herstellt, wer den Gebrauch gewisser Beteuerungsformeln unterlässt, wer ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde an Syphilis gelitten hat, wer auf einer Wasserstraße Gegenstände hinlegt, wer länger als 3 volle Kalendertage abwesend ist, wer auf einem Eisenbahnhofe mittels Abschneidens ein wichtiges Glied einer Amtsperson verringert, wer es unternimmt, Luftfahrer auszubilden, wer Witwenkassen errichtet, wer Orden in verkleinerter Form trägt, wer nach gewissenhafter Prüfung die Obrigkeit verächtlich macht, wer an einer Zusammenrottung teilnimmt, wer von den Reisewegen abweicht, wer eine Tatsache behauptet. Das Nähere regelt die Bundesregierung.
HR2 Kultur der Tag. Politik und Justiz. Wer kontrolliert wen? Es klang schon an, wir haben in Deutschland mit unserem Verfassungsgericht ganz andere Verhältnisse als die USA mit ihrem Supreme Court. Dort spielt die politische Ausrichtung eine große Rolle. Ist der Kandidat Republikaner oder Demokrat? In diesem Sommer gab es einen erbitterten Streit um die Ernennung von Brett Kavanaugh an den obersten Gerichtshof, einem Mann, dem vorgeworfen wird, Frauen sexuell belästigt zu haben in seiner Studienzeit. Es gehört zu den Wahlversprechen Donald Trumps, dass er die Bundesgerichte und den Supreme Court mit konservativen Richtern besetzen wird. Und er war da schon fleißig in den letzten 2 Jahren. Fast 30 konservative Richter hat er schon besetzt. Davon mit Kavanaugh jetzt schon den 2. am obersten Gericht.
Seit jeher ist die Besetzung der Richter am US Supreme Court politisch. Denn es sind die US-Präsidenten, die neue Kandidaten für das oberste Gericht vorschlagen und bei der Auswahl folgen sie ihren politischen Überzeugungen. Von den 9 amtierenden Richtern wurden jeweils 2 von Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush und Donald Trump nominiert, ein Richter von George Bush Senior. Nicht selten wurden die Kandidaten überparteilich unterstützt. Doch mit der Ernennung der beiden neuesten Verfassungsrichter, die von Donald Trump nominierten Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh, scheint die politische Unabhängigkeit des Gerichtes in Gefahr. Dazu der Justizreporter Pete Williams vom Sender NBC. Die Richter befürchten seit langem, dass das Gericht nur noch als politische Institution gesehen wird. Sie haben Bedenken über den Nominierungsprozess. Entscheidend für die Politisierung ist eine Regeländerung, die der US-Senat vor etwa anderthalb Jahren durchgesetzt hat, also kurz nachdem Donald Trump das Amt des Präsidenten übernommen hatte. Über Jahrzehnte benötigten neue Verfassungsrichter mindestens 60 von 100 Stimmen im US-Senat. Nur dann war sicher, dass die Opposition die Berufung nicht durch Dauerreden, sogenanntes Filibustern, im Senat verzögert oder verhindert. Als Donald Trump seinen Kandidaten Neil Gorsuch für das Amt des Verfassungsrichters vorschlug, nutzten die Republikaner ihre Mehrheit im Senat und beseitigten diese Regel. Seitdem reicht die einfache Mehrheit, um als Verfassungsrichter bestätigt zu werden. Diese Änderung galt als letzte Möglichkeit für eine Partei, ihren Kandidaten durchzubringen, auch ohne einen überparteilichen Konsens zu erreichen, die sogenannte nukleare Option. Der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer von den Demokraten, kritisierte den Schritt. Die Konsequenzen für die Zukunft des Senats und des Verfassungsgerichts sind weitreichend. Die nukleare Option bedeutet das Ende einer langen Geschichte des überparteilichen Konsenses bei der Bestätigung von Verfassungsrichtern. Das schwächt auch die Kontrollfunktion des Senats gegenüber dem Einfluss des Präsidenten auf die Justiz. Als dann Brett Kavanaugh im Juli dieses Jahres von Donald Trump nominiert wurde, entbrannte ein heftiger Streit zwischen Demokraten und Republikanern. Mit der Anhörung Kavanaughs zu den Missbrauchsvorwürfen der Professorin Christine Blasey Ford erreichte die Rivalität zwischen den beiden Parteien ihren Höhepunkt. Die Republikaner versuchten um jeden Preis, Kavanaugh durchzubringen, und den Demokraten schien jedes Mittel recht, um das noch zu verhindern. Aus der Ernennung eines überparteilichen Richters wurde eine Schlammschlacht zwischen den Parteien ein Richtungsstreit. Denn Kavanaugh gilt als erzkonservativ. Er lässt das Stimmgewicht im Verfassungsgericht aller Voraussicht nach für lange Zeit auf die Seite der Konservativen kippen. Der demokratische Senator Ben Cardin befürchtet weitreichende Folgen.
Wir machen uns große Sorgen, wie wir den Fortschritt bewahren können, den wir erzielt haben. Themen wie Krankenversicherung, Rechte von Frauen, die Untersuchung von Sonderermittler Mueller. All das steht zur Diskussion. Umso wichtiger wird der Kongress, der all das beschützen muss.
Kavanaughs Ernennung ist ein Beispiel für den tiefen Graben, der sich zwischen Demokraten und Republikanern aufgetan hat. Doch es könnte Jahre dauern, bis abzusehen ist, welche Folgen seine Berufung wirklich hat. Schon häufig haben sich Richter am Ende anders verhalten, als es von ihnen erwartet wurde. Nur wenn sich Kavanaugh und seine zukünftigen Kollegen auch an die Parteilinie halten, für die sie stehen, zementiert sich die Politisierung des Nominierungsprozesses auch langfristig in der amerikanischen Rechtsprechung.
Aus Washington, Sebastian Schreiber über Trumps Lieblingsrichter Brett Kavanaugh. Im Beitrag wurde ja die von den Republikanern durchgesetzte Änderung erwähnt. Jetzt reicht eine einfache Mehrheit bei der Bestätigung des Kandidaten für den Supreme Court im Senat. Das wollen wir vertiefen und tun das mit Professor Christian Lammert, Professor für Innenpolitik Nordamerikas. Er lehrt in Berlin und am Zentrum für Nordamerika-Forschung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Schönen guten Abend, Herr Professor Lammert.
Guten Abend, Frau Renk.
Die Sprengkraft der einfachen Mehrheit zeigt sich schon am Namen dieser Regelung, nukleare Option. Welche Folgen hat diese nukleare Option?
Naja, traditionell, und das wurde in dem Bericht ja auch klar gemacht, brauchte man 60 Stimmen von den 100 Senatoren, um einen Kandidaten dann zu nominieren für das oberste Verfassungsgericht. Und das führte natürlich dazu, dass Kandidaten auch nominiert worden sind, die auch ein wenig überparteiliche Zustimmung hatten. Das heißt, das konnten nicht so radikale Kandidaten sein, die man dann mit einer einfachen Mehrheit einfach durchboxen kann, weil die Parteidisziplin auch stärker geworden ist im Senat, die war früher auch noch schwächer ausgeprägt. Wenn man da dann noch 9, 8 oder 11 Senatoren von der anderen Seite brauchte, musste man schon einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominieren, die eben mehrheitsfähig ist. Und das waren dann meistens gemäßigte Kandidatinnen oder Kandidaten. Und das scheint jetzt aufgebrochen zu sein. Bei Kavanaugh sehen wir zum ersten Mal diese extreme parteipolitische Polarisierung in der Abstimmung. Er ist mit 50-48 bestätigt worden. Traditionell gab es Mehrheiten im Senat von 87-9 oder 86-31 unter Obama, als Sonia Sotomayor ernannt worden ist. Also da war eine überparteiliche Zustimmung da.
So eine geringe Zustimmung, hat die dann Auswirkungen auf das Ansehen Kavanaughs im Supreme Court?
Ja, natürlich. Er steht unter Generalverdacht, dass er jetzt parteipolitische Entscheidungen treffen wird, dass er vielleicht gar eine Spielfigur des Präsidenten im Supreme Court ist, dass er beeinflussbar ist. Das ist zumindest die momentane öffentliche Debatte, worunter auch das Ansehen des obersten Verfassungsgerichts in den USA extrem leidet. Schaut man sich aber mal ein bisschen das in der historischen Perspektive an, da hatten wir ähnliche Debatten schon bei einigen Nominierungen und hinterher hat sich oft gezeigt, dass diese einmal im Amt befindlichen Richter dann doch ein eigenes Profil entwickeln und nicht parteipolitisch entscheiden, sondern eben doch Richter sind, die eine bestimmte Ausbildung haben. Und wenn man sich die Ausbildungswege dieser Richter anguckt, die kommen alle von denselben Elite-Universitäten, haben eigentlich denselben Ausbildungsgang durchgegangen. Und da gibt es natürlich welche, die sind konservativer, andere sind progressiver. Aber bislang hat sich eigentlich noch nicht gezeigt, dass welche sich für parteipolitische Interessen einspannen lassen.
Das haben wir ja auch aus Deutschland gehört vom Bundesverfassungsgericht, dass das da hoch verpönt ist, wenn man parteipolitisch agiert. Ist der oberste Gerichtshof in den USA was völlig anderes als das Bundesverfassungsgericht bei uns oder doch nicht?
Ja, es ist schon was anderes, weil er nicht nur für die Verfassung zuständig ist, sondern gleichzeitig auch, und das ist das Besondere am Supreme Court in den USA, das oberste Gericht ist. Das heißt, auch andere Entscheidungen, wo niedrige Gerichtsebenen Entscheidungen treffen können, sofern es unterschiedliche Entscheidungen gibt oder Einspruchsverfahren, letztendlich beim Supreme Court landen. Das heißt, das ist ein viel breiter gefasstes Konzept eines obersten Verfassungsgerichts, als wir das in Deutschland haben, wo ja unser Bundesverfassungsgericht wirklich nur für die Verfassung zuständig ist. Da hat das oberste Verfassungsgericht in den USA viel mehr zu entscheiden als unser Gericht.
Das Bundesverfassungsgericht bei uns genießt wirklich hohes Ansehen, gerade wegen seiner Unabhängigkeit. Wie ist das mit dem obersten Gericht in den USA?
Ja, traditionell genauso. Das ist ein interessantes Phänomen in den USA, dass besonders die Institutionen, die eigentlich weniger demokratisch legitimiert sind, diese Richter werden ja nicht gewählt, sie werden bestimmt und bestätigt und dann noch auf Lebenszeit. Das heißt, die sitzen lange auch in ihrem Amt, genießen eigentlich ein höheres Ansehen als die Politiker, die man alle 2 Jahre wieder wählt. Also es ist immer noch so, dass die Zustimmungsrate zum Supreme Court in den USA bei weit über 50, manchmal 60% liegt, während der Kongress manchmal mit Werten, Zustimmungswerten von 14% und weniger rechnen muss. Also hier ist das Vertrauen eigentlich noch ziemlich groß, aber es hat in diesem Nominierungsverfahren von Brett Kavanaugh massiv gelitten.
Dieses große Hickhack um die Kandidaten ist ja auch dadurch ausgelöst, dass die Verfassungsrichter dort eben auf Lebenszeit dann im obersten Gericht agieren. Warum gibt es da keine Begrenzung wie bei uns auf 12 Jahre zum Beispiel?
Ja, weil das genau diese Debatte ist. Man will Kontinuität haben. Man hat hier und in diesem System der gegenseitigen Gewaltenkontrolle unterschiedliche Formen von Responsivität. Abgeordnete im Repräsentantenhaus müssen sich alle 2 Jahre einer Wiederwahl stellen, Senatoren alle 6 Jahre, der Präsident alle 4 Jahre. Und die Richter sollen eben hier erfahrene Leute sein. Und da ist immer noch der Gedanke, das sind vor allem ältere Leute, die nicht damit rechnen müssen, schnell wieder aus dem Amt rauszugehen, sondern die dann auch die Erfahrung sammeln können, um hier länger in dieser Institution zu sein. Und das ist auch so ein bisschen die Befürchtung, die wir momentan haben oder die vor allem die Demokraten und Progressive in den USA haben, weil einige Richter jetzt auch schon ziemlich alt sind. Ruth Bader Ginsburg ist 85 und auch da ist die Befürchtung, dass sie vielleicht dann irgendwann aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten muss. Dann könnte Trump den nächsten Richter bestimmen und dann wäre eine konservative Mehrheit da. Aber grundsätzlich war die Idee, diese Leute einmal im Amt haben ihre eigene Legitimität und Macht, um eben in diesem System der gegenseitigen Gewaltenkontrolle zu funktionieren.
Aber ist ja beruhigend, dass Sie sagen, auch in den USA wollen die Richter vor allen Dingen Richter sein und nicht Parteipolitiker. Ganz herzlichen Dank, Professor Christian Lammert. Einfach ist es nicht mit dem Rechtsstaat und wie fragil die Gewaltenteilung ist, das zeigt das Beispiel Polens. Unabhängige Kräfte machen sich große Sorgen um die Zukunft ihres Landes, wir haben es gehört. Kritiker unseres Rechtsstaates sprechen davon, dass wir eine von der Politik gegängelte Justiz hätten. Dr. Astrid Sivi ist Politikwissenschaftlerin an der Uni in München und ihr jüngstes Buch heißt Der Sound der Macht. Schönen guten Abend, Frau Sivi.
Guten Abend.
Professor Jeschet hat uns vorhin erläutert, das Bundesverfassungsgericht wird von der Politik häufig in die Pflicht genommen und die Politik hört dann auch auf die Entscheidung. Das klingt ja auch erstmal gut, funktioniert auch, aber man könnte auch sagen, die freie politische Debatte, die zu einer Entscheidung führt, die kommt dabei möglicherweise zu kurz.
Ja, das ist eine der Risiken, die wir sehen können. Eine Politisierung der Justiz. Wenn viele gesellschaftspolitische Debatten über den Umweg des Bundesverfassungsgerichts geführt werden und die parlamentarische, die politische Debatte darunter leidet, dann haben wir ein Problem. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass das zum Teil von den politischen Akteuren selbst so gesucht wird, diesen Umweg über Karlsruhe zu gehen, damit man die Regierung in Handlungspflicht nehmen kann.
Das heißt aber, man scheut die Auseinandersetzung und möchte eine quasi eher unpolitische Konfliktlösung.
Ja, das haben wir ja gerade gehört, dass Gerichte natürlich von diesem Nimbus, von dieser Aura des Unpolitischen leben und dass ihnen das auch besondere Legitimität und besondere Anerkennung in der Gesellschaft verschafft. Und das ist genau ein Phänomen, was wir beobachten können. Auch das Bundesverfassungsgericht ist natürlich bei den deutschen Bürgerinnen und Bürgern sehr beliebt, weil es eben davon lebt, unpolitisch zu sein und gerade die politischen, vor allem die parteipolitischen Akteure zu kontrollieren. Und insofern kann man natürlich sagen, ist das eigentlich das Spannungsverhältnis von Politik und Justiz ist auch ein Spannungsverhältnis oder eine Gradvermessung über das, was wir eigentlich das Politische nennen.
Die Entscheidung wird unpolitisch getroffen, also aus juristischer Sicht, beeinflusst dann aber ja politisches Handeln. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
Naja, das ist in der liberalen Demokratie eigentlich gar kein richtiges Dilemma, denn es handelt sich eigentlich um ein klassisches Spannungsverhältnis. Und die liberale Demokratie ist in unseren beiden Gründen ein Verfassungsstaat und insofern geht es immer um diesen Aushandlungsprozess, um dieses Abwägen zwischen Politik und Justiz in dem Falle. Und insofern ist es kein Dilemma, sondern eben ein Handlungsfeld, in dem die jeweiligen Akteure agieren. Nur wir sehen eben, das Beispiel Polen haben Sie angesprochen, dass dieses Spannungsverhältnis massiv unter Druck gerät, weil wir eben Parteien, weil wir Akteure haben mittlerweile, die eigentlich genau das als undemokratisch definieren und nicht verstehen, dass ein Gericht kein in dem Sinne undemokratischer Akteur ist, sondern Akteur, der eben die Demokratie um ihrer selbst willen schützt.
Die Gewaltenteilung ist ja auch eine eher Drittelung. Der Bundestag, das Parlament als Legislative, die Bundesregierung als Exekutive und die Gerichte als Judikative. Wie gut funktioniert denn die politische Auseinandersetzung, das Arbeiten an den Problemen und die gegenseitige Kontrolle zwischen Regierung und Parlament?
Also das funktioniert natürlich mal besser, mal schlechter. Das ist immer von Regierung abhängig, das ist aber auch von Politikfeldern abhängig und von jeweiligen Problemen. Nehmen Sie die Euro-Krisenrettung, da haben wir genau diese Debatte um eine Schwächung des Deutschen Bundestages. Das Parlament hatte nicht so viele Möglichkeiten mitzubestimmen und daher haben sich Oppositionspolitiker beziehungsweise Politiker in die Opposition gegeben wie Peter Gauweiler und dann wieder sind wir nach Karlsruhe gegangen, um dann zu sagen, naja, hier haben wir doch noch eine letzte Möglichkeit der Gewaltenkontrolle. Aber das ist tatsächlich immer von Fall zu Fall zu unterscheiden. Allerdings muss man sagen, in Deutschland funktioniert das noch sehr gut.
Und Karlsruhe kann ja auch entscheiden, ob es den Fall dann überhaupt bearbeitet oder nicht.
Das ist richtig, ja.
Astrid Sivi, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Das war HR2 Kultur der Tag, Politik und Justiz, wer kontrolliert wen. Im Idealfall jeder jeden, wenn es nötig ist und ansonsten sollte jeder seinen Job möglichst ordentlich erledigen. Auch diesen Tag können Sie als Podcast jederzeit abrufen auf hr2.de oder in der ARD Audio App. Die Wiederholung läuft auf hr-info ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Reing, schönen Abend.